Das ist nicht eine geschlossene Veranstaltung, sondern eine offene. Das heißt, geht immer wieder und holt euch einen Schnaps, macht's Lärm, benehmt euch flegelhaft, habe ich da hingeschrieben. Also ich muss mir immer alles aufschreiben. Mittlerweile bin relativ alt, wahrscheinlich der Dorfälteste da in der Runde. Und haben wir hingeschrieben, Begrüßung und Instruktion an die Gäste, an den Geräuscheinlagen mitzuwirken, die vorhandenen Getränke zu trinken und sich flegelhaft zu benehmen. Also gut, das ist jetzt einmal die Instruktion.
Ja, meine Damen und Herren, jetzt
redet der schon wieder dazwischen.
Sie wissen ja vielleicht, dass es bei unseren Lesungen schon seit Jahren immer wieder ganz so Spezielles gibt. Sie erinnern sich an Janine Homi-Vega, die mit dem, wie hat sie geheißen, die Schlange?
Klapperschlangenschwanz ist sie da gestanden.
Ah, ihr habt eine Blindschleiche.
Ja, und so ist es natürlich hier auch. Ich bin jetzt eigentlich nicht als Moderator da, sondern mit einem Assistenten. Wir sind das Krawallduo.
Jawohl. So, damit ihr wisst, oder, dass das gewünscht wird, wir haben euch auch extra Instrumente reingestellt ins Publikum. Ihr müsst draufhauen, wie ihr wollt. Und ich würde sagen, ein Gesetz gibt es nicht, bitte keine Flaschen auf die Bühne werfen. Ich habe zwei Texte vorbereitet. Das eine ist aus meinem Leben. Der Titel ist gestohlen von Franz Michael Felder, einem Schriftsteller aus dem Bregenzer Wald, einem Poeten, und den ich auch sehr verehre. Ich selber komme aus dem Bregenzer Wald. Ich nenne das Selbstauskunft, damit ihr ein bisschen wisst, wer ich bin oder wo ich herkomme und wo ich hingehe. Und der zweite Teil ist dann über den Hellfire Touring Club, einen pseudowissenschaftlichen Club, den ich gegründet habe. Applaus bitte verlegen, Andrea! Selbstauskunft von 0 bis 18. 1. Kindheit, erster Teil. 1957 bin ich oder wurde ich? 1957 bin ich oder wurde ich in Bludenz geboren und ich weiß immer noch nicht, was das heißt. In meiner Erinnerung war mein Vater ein sehr beschäftigter Landarzt. Meine Mutter schien um ein Vielfaches mehr beschäftigt zu sein, insbesondere als Geburtsmaschine. Sie konnte mir nie genau sagen, wie viele Geburten sie hinter sich gebracht hatte. 8, 9 oder 10. Jedenfalls war ich die Letzte. Also bin ich oder wurde ich? Bis zu meinem 8. Lebensjahr wuchs ich in Dallas im Klostertal auf. Meine Kindheit scheint recht unkompliziert gewesen zu sein. Die obligatorischen Watschen von meinem Vater und die Fußtritte meiner Brüder schienen meine ländlichen Träumereien nicht besonders beeinträchtigt zu haben. Wozu schreibe ich das? Zu welchem Zweck? Für wen und für was? Für mich? Das Publikum fängt an zu gähnen. Aus lauter Selbstbeeindruckerei, reinstes Kalkül, den inneren Mechanismus beobachtend, der mir sagt, schau her, das ist doch was Erzählenswertes, Beeindruckendes, Selbstbeeindruckendes, um festzustellen, dass es genauso nichts ist, was ich über mich und durch mich über andere sage. Das pure Nichts, einen Haufen hochgestapelt, immer höher, bis der Haufen in sich zusammenbricht, dass ich ein materialisierter Haufen, ein Haufen materialisiertes Nichts. Hallo ihr Gäste, hier geht's ums Nichts. Rauf alle auf den Sockel, runter vom Sockel, rauf auf den Sockel, runter vom Sockel, rauf auf den Sockel, runter auf den Sockel. Kniebeugen bitte, rauf auf den Sockel, runter auf den Sockel. Runter auf den Sockel. Bam! 2. Kindheit, zweiter Teil. Mit 8 Jahren kam der Umzug nach Bregenz und von da an ging es bergab. Von da an ging es bergab, das irgendwie klingt das, ich weiß nicht, Hildegard Knef oder sowas, oder? Überfüllte Klassen, die notwendigen Schlägereien mit den mir nach Kräften weitaus überlegenen Arbeiterkinder aus der Südtiroler Siedlung und der Eintritt ins Bundesgymnasium Gallostraße zu einer Horde traumatisierter, gewalttätiger akademischer Nazis ließen mich tief sinken. Runter ins Loch, down in the hole! Zu schwach, um sich diesem Mechanismus aus Gewalt und Erniedrigung entgegenzustellen, schlich ich mich in den Zeichenunterricht, genannt bildnerische Erziehung. In den anderen Fächern war ich sowas wie eine schwach leuchtende Petroleumsfunzel. Ich hatte in den ersten 3 Gymnasialklassen 3 verschiedene Zeichenlehrer, regionale Größen in der Vorarlberger Kunstszene, die allein durch ihr Erscheinungsbild nicht in die Gilde der raufrasierten Nazi-Typen passten. Der rotbärtige Tone, Fritz mit dem gewaltigen Leibesumfang und Richard, ein meines Erachtens sehr guter Künstler, der mich nach meiner ersten Ausstellung auf den Tod hin hasste. Das Oberstufengymnasium absolvierte ich in Dornbirn-Schorn. Im Zug nach Dornbirn traf ich mehrmals den Poeten Kurt Brachatz, der sein Leben lang meine intellektuellen Ambitionen ölte, bis er 2020 verstarb. Ansonsten interessierte mich die Schule 0, Josef. Meiner Mutter zuliebe händigte ich hier 1976 den Maturazettel aus und damit war Vorarlberg für mich passé. 3 Jugendjahre. Raus aus dem Loch und erste Erleuchtung. ...1972, als ich 15 war, kam es dann anders. Die Galeristin Ursula Krinzinger eröffnete in Bregenz ihre erste Galerie und ich sah Kunst, die nicht in Westermanns Monatszeitschrift meines Vaters passte. Ich begann für die Galerie Plakate aufzuhängen und bekam dafür Kunstkataloge und Hinweise, welche Ausstellung ich mir anschauen sollte. Die Szemann-Dokument der 5 1972 in Kassel brach wie ein Orkan über mich herein und mein Empfinden durch das, was ich dort sah, wurde empfindlich gestört. Besonders die Abteilung der individuellen Mythologien, der Wiener Aktionismus und die Künstler Paul Teck und Edward Kienholz sind mir von dieser Ausstellung her in tiefster Erinnerung. Im Jahr darauf, 1973, pilgerte ich zum Edinburgh Festival und sah das Cricket Theater von Tadeusz Kantor, wo die Theaterbesucher durch eine Mäusefalle geschleust als KZ-Häftlinge verkleidet zu Statisten wurden. Einer davon war Josef Beuys, der auf mich recht beeindruckend wirkte. Im darauffolgenden Jahr sah ich den Musiker Sun Ra, ein Freejazzer der Extraklasse mit seinem Orchestra in einem New Yorker Club. Ich wusste nicht mehr, ob das Musik, Theater, Schauspiel, eine kultische Handlung oder was war. Die Grenzen zerflossen, die Horizonte wurden unendlich und mein Empfindungsvermögen war dermaßen gestört, dass eine Neuordnung meinerseits dringend nötig wurde. Am 1.12.1976 sah ich eine Aktion von Hermann Nietzsche in einem heruntergekommenen Keller in Mailand. Ich war am Höhepunkt meiner Verwirrung angekommen. Die mehrstündige Aktion von Nietzsche ging lückenlos in ein Fest über. Das Gelage auf dem vom Blut überfluteten Boden war Teil der Aktion und ich begriff, dass sich hier etwas vollzog, wo das Kunstwerk den Ort assimiliert, der Besucher zum Mitwirkenden wurde und sich alle herkömmlichen Grenzen des Theaters in Luft auflösten. Ich wurde mir bewusst, dass sich meine Umstände durch diese 3 Ereignisse, das Cricket Theater von Kantor, das Sun Ra Orchestra und das Orgelministerientheater von Nietzsche, dessen Assistent ich dann von 1976 an über 8 Jahre wurde, radikal verändern müssen. Diese Ereignisse warfen mich aus der Bahn. Im Nachhinein betrachtet war durch diese Ereignisse der göttliche Funken zu meiner künstlerischen Existenz geboren. Aber was tun? Einmal alles kurz und klein schlagen und die Barschen strecken. Zweimal alles kurz und klein schlagen und die Barschen strecken. Dreimal alles kurz und klein schlagen und so weiter und so fort. Und die Barschen sind immer noch nicht gestreckt und sie sollen auch nicht gestreckt werden. Und so fort und die Barschen sind immer noch nicht gestreckt. Ein Haufen Widerspruch, eine Anhäufung von Energie durch Zeit und Raum, ohne Programm, ohne Ziel, befreit von Kalkulationen. In meiner künstlerischen Arbeit wähle ich keinen Standpunkt, noch nehme ich Stellung. Suspekt sind mir jene Künstler, deren Absicht ich leicht durchschauen kann. Eine Mischung aus Kalkül und Vortäuschung sind sie doch Sklaven des Effekts. Künstlerbünde, Feuilletonisten, Subventionisten, Vereine, für denen das Flache nach oben organisiert wird. Selbstbewusstseinsfördernde Vereine, Akademien, Wohltätigkeitskongresse, Biennalen, Triennalen und das literarische Quartett. Lauter Anker aus Kork. Sie wirken auf mich wie professionelle Sitzungsberichte vom Nichts. Das Lehramt für göttliche Funkologie ist noch nicht erfunden. Das Nichts in den Menschen hineintragen, was bedingt, dass man so tut, als ob sich gesellschaftlich gibt, von sozialem Engagement erfüllt ist und lobt, was alle loben. Die Hunde überfüttern, die Katzen überfüttern, die Maulaffen überfüttern. Allgemeinheit als die einzige und letzte Instanz anerkennend, das Loch anerkennen. Hier alle bitte die Anerkennung vom Loch applaudieren. Applaus bitte, jeder für jeden. Ein rücksichtsloses Ja zum Leben, das klingt nach Programm, nach Religion. Und überhaupt gefällt mir das Wort rücksichtslos auch nicht. Dann eben ohne Programm und ohne Religion durch das Wort hindurch und den Ball möglichst flach halten. Mit flacher Intelligenz durch Zeit und Raum. Schon wieder Zeit und Raum, was ist das eigentlich? Und was gibt's denn sonst noch? Das große Zerfasern hat begonnen. Der Einheimische meint differenzieren. Der Ausheimische meint auflösen. Der Einheimische sagt strukturieren. Der Ausheimische meint Vogelgezwitscher. Bitte alle anfangen pfeifen. Die Riten der Selbstauflösung zelebrieren unter diesem babylonischen Turm der Vogelkommunikation. Vergangenheit, Gegenwart, Plusquamperfekt, etc. Was ist das, wenn einem das gegenwärtige Sein zwischen den Fingern davonrinnt, wenn einem die Gegenwart einfach so abhanden kommt oder ohne Wenn und Aber? Die Masse oder die Dirigenten der Masse behaupten sich als funktionelle Gesellschaft und sehen sich als geistige Funktionäre, Kuratäre, etc. Gut, ich will nicht in ihrem Sinn funktionieren, noch ein gesellschaftlicher Funktionär werden. Bei mir geht's ohne den göttlichen Funken ab. Ich begreife, dass ich in einer funktionellen Gesellschaft lebe, voll von Individuen, das Funktionelle betonen bzw. eine Wertschätzung vom Funktionellen daherplaudern, ohne dass ich je begreifen werde, was denn am sogenannten Funktionellen so interessant ist. Der Tischler verzichtet auf die zusätzliche Kurve im Kasten. Gut, ist mir aber auch vollkommen egal. Mehr als einen organischen Zeitvertreib kann ich in der Bejahung des Funktionellen nicht erkennen. Raus, rein, zack, bumm, raus, rein, zack, bumm, raus, rein, zack, bumm, raus, rein, zack, bumm, in nur das Stöbele, trara, die Chin-Chin, bumm, ja, das gefällt mir, hier gibt's nur Stöbele und Chin-Chin, bumm, hier muss man nichts entlagen, das ist schon so gedacht, dass es hier nicht zu entlagen gibt. In Mutterstöbele, la bom bom bom, in Mutterstöbele, da haut's dich um. In Mutterstöbele, la bom bom bom, in Mutterstöbele, da haut's dich um. Jetzt her! Vielen Dank. Der Dank gilt euch. Ihr seid wunderbar. Das hat damit auch zu tun, dass ich ja eigentlich kein Poet bin. Ich bin gar nichts. Ich bin Maler, Poet, Koch, was der Teufel was. Aber das geht eben nur, und das ist auch eine vielleicht meine größte Leidenschaft in meiner ganzen Produktivität, das Publikum mit einzubinden. Und ich gehe auch in der Kunst oft so vor, dass man eigentlich das Publikum vorgibt, was ich machen soll. Ein Ereignis davon möchte ich jetzt berichten, das ist der sogenannte Hellfire Touring Club. Am 8. November 2000 kam jene Erleuchtung über mich, die ich den göttlichen Funken nenne. Also es gibt ihn doch. Es funkte also göttlich. Zusammen mit den beiden englischen Poeten Medler Lucan und Dorian Gray erfand ich in einem Londoner Club am Portsmouth Square den Hellfire Touring Club, eine pseudowissenschaftliche Vereinigung nicht vorhandener Personen außer uns drei. Mein Plan war so riskant, unsinnig und spinös, dass er auf Lucan und Gray eine unwiderstehliche Anziehungskraft ausübte. Es ging um die Produktion eines Buches, das vom Inhalt und der Aufmachung her nicht realisierbar war. Mir schwebte nichts vor, auf das ich mich hätte berufen können, außer dass wir gemeinsam so lange durch die Welt reisen, bis sich das Nichts irgendwie materialisiert. Mich interessierten jene Orte, an denen die purpurne Flamme der Dekadenz noch brennt. Die Tempel des Extremen, Klöster, Zigeunerlager, Unterwasserbordelle, Orakel, Schlachthäuser, Fischmärkte, Maschinenschuppen, Varietés, Grandhotels etc. Alles in der Hoffnung, das schwer zu fassende Xanadu doch noch zu finden, den Fluchtpunkt der Existenz, wo die Ästhetik unendlich wird, alle Teilungen verschwunden sind und die fünf Sinne in einem zusammenfließen. Das Schwierige an diesem Unternehmen war, dass zur Materialisierung des Nichts Geld aufgetrieben werden musste, das genauso im Nichts lag, um unsere Pilgerschaften zu jenen Tempeln zu finanzieren. So lud ich einen Freundeskreis im November 2001 in die Bibliothek des Travelers Club nach London, einem Palais der Wurzellosen, und verkaufte ihnen Nichts in Subskription, was ganz gut funktionierte, da wir alle recht alkoholisiert waren. Hereingefahren wurde das erste Buch, ein Kasten umhüllt von einem glitzernden Ornament aus schwarzen und goldenen Lachshäuten, in denen sich ein einziges Bild von mir sowie ein einziger Text von Lucan und Gray befand. Obenauf lag ein riesiger Teufelsfisch, dessen Maul wie eine albtraumhafte Vagina den Tater aufklaffte. Die oberste Schublade wurde zeremoniell geöffnet und der erste Text, der Eingang zum Hades, wurde herausgenommen. Während seine Silben intoniert wurden, trug ein paar nackter Mongolen mein Bild zu diesem Thema durch den Raum. Ein Moment dekadenter Geschichte glimmte durch die Bibliotheksfenster und beleuchtete den sich hebenden Nebelvorhang in Pall Mall wie eine Phantasmagorie, und wir konnten unsere Pilgerschaft beginnen. In den nächsten 3 Jahren zogen wir zu 19 verschiedenen Gelegenheiten aus, um uns vor den schillernden, von Kerzen erleuchteten Altären der größten Dekadenz der Geschichte niederzuwerfen. Aber die Pilgerschaft war nur ein Aspekt unseres Unternehmens. Darunter fand auf einer intestinalen Ebene eine Reise durch den Körper statt. Wir verstanden den Kontinent Europa als einen anästhesierten Koloss, der auf dem Operationstisch der Geschichte ausgestreckt lag und zwischen Leben und Tod schwebte. Unsere Reise über den Kontinent war gleichzeitig als eine albtraumhafte endoskopische Expedition durch die Drüsenkanäle konzipiert, die ein lebenswichtiges Organ mit dem anderen verbindet. Unsere Reise begann mit dem Mund, dem Höllenschlund, als Suche nach dem Hades in Sizilien. Von dort ging es weiter mit der Zunge nach Edinburgh, der Nase nach Neapel, den Augen nach Kremsmünster, den Ohren nach Poldhu, dem Gehirn nach Sils Maria, den Armen nach Old Worden, den Fingern nach Gesualdo, dem Herzen nach Dornach im Strudengau, den Brüsten nach Catania, den Lungen nach Prag, der Seele nach Les Saintes-Marie de la Mer, dem Magen nach Schloss Ambras, der Leber nach Gardone, dem Knochenmark nach Serinor du Canton, den Penis nach West Wycombe, den Hoden nach London und der Vagina nach Las Medulas. Und schließlich der Gebärmutter wegen nach Wien, einer Stadt, die von uralten Echos der Korruption widerhallt. Hades, der Mund, Sizilien. Soll ich noch, oder sollen wir fertig machen?
Alter.
Können Sie mir einen Schnaps bringen? Bitte, einen kleinen Schnaps bitte, Schwursprecher. Hades, der Mund, Sizilien. In der Nacht des 14. August 1958 wurde in einer stinkenden Gasse abseits des Vuccheria-Marktes in Palermo der nackte Leichnam von General Enrico Constanzo gefunden, der verkehrt von einem Balkon herabhing, von einem Paar geschlachteter Schafe umgeben. An jede Hand war eine Semmel gebunden und in seinem geknebelten Mund befand sich ein paar hundert Lire-Münzen. Das Blut war aus seinem Körper geflossen und hatte eine Serie von sinisteren Ritualzeichen auf dem Boden unter ihm gemalt. Es war ein ungewöhnlich hässlicher Mord, selbst für palermitanische Verhältnisse. Aber angesichts der Tatsache, dass es sich bei General Constanzo um den zurückgetretenen Chef des sizilianischen Drogenbüros gehandelt hatte, nahm man allgemein an, dass er in einem Akt der kriminellen Rache der Unterwelt getötet worden war. Das erklärte natürlich weder die Schafe noch die Ritualzeichen. Und es war merkwürdig, dass seine Feinde mit seiner Ermordung bis nach seinem Rücktritt gewartet haben sollten. Es dauerte 40 Jahre, bis die Wahrheit bekannt wurde. Wenn General Constanzo nicht seinen Dienstpflichten nachging, war er ein ausgezeichneter Amateurarchäologe, der viele Jahre bei Forschungen im dunklen Untergrund seiner Heimatinsel verbracht hatte. Am Tag nach seiner Ermordung sollte sein lang erwartetes Buch Arcania des alten Sizilien bei einem offiziellen Empfang im Rathaus vorgestellt werden. Zur allgemeinen Überraschung wurde die Buchpräsentation abgesagt. Nicht wegen des Mordes, sondern weil das Buch nicht mehr existierte. Ein Feuer hatte beim Drucker den gesamten Bestand zerstört. Wie auch immer, ein Exemplar blieb unbeschädigt. Es war zwecks Rezension an den sibirischen Schamanenforscher Viktor Briakow in St. Petersburg übersandt worden. Während er müßig das Buch durchblätterte, stieß Briakow, der nichts vom Schicksal des Autors wusste, auf folgende außerordentliche Stelle. Hermetische Quellen enthüllen die Eingänge des Hades an vier wesentlichen Punkten des Mittelmeerraums. Epirus im westlichen Griechenland, wo der Fluss Acheron sich ins Meer gießt. Kap Danaos, der mysteriöse Mittelfinger des südlichen Peloponnes. Kume bei Neapel, wo Aeneas hinabstieg, um seinen toten Vater zu treffen. Und Enna in Sizilien, wo dessen lichtüberflutete Wiesen Persephone von Pluto entführt wurde, als sie im Frühling Blumen pflückte. Seit dem Ende der Antike werden die Eingänge zum Hades kaum noch frequentiert. Nur in Sizilien, wo es ununterbrochen seit ältester Zeit Geheimgesellschaften gibt, glaubt man, dieser Durchgang könnte noch offen sein. Um Uneingeweihte vom Einstieg abzuhalten, wurde eine Anzahl von sinnreichen und unauffällig aussehenden Zugängen geschaffen. Diese sind durch Tunnel mit dem Haupteingang verbunden, der, wenn die antiken Messungen korrekt sind, in einem mächtigen Gefälle unter dem Krater des Ätna führt. Constanzos Buch zählt dann die Zugänge zur Unterwelt auf und gibt präzise Hinweise darauf, wie man sie finden kann. Es war eine Liste, die ihn das Leben kostete. Obriakow begriff den Zusammenhang, sobald er von dem Mord erfahren hatte, und entschied sich, darüber zu schweigen. Erst nach seinem Tod, als eine beeindruckende Bibliothek von der Hellfire Touring Club Library erworben wurde, erblickte Constanzos geheime Liste wieder das Licht des Tages. Das war die Einladung, die wir gebraucht hatten. Ausgestattet mit Hausjacken, Plastiksprengstoff und einer kleinen, aber gut ausgestatteten Reiseapotheke machten wir uns sofort auf nach der sagenhaften Stadt Palermo. Also das ist jetzt der Mund. Das muss man sich so vorstellen, dieses Buch existiert. Das ist eigentlich eine Skulptur in 19 Stück Auflage. Jede Lade, also die 19 Laden korrespondieren an 19 Orte, die ich aufgezählt habe. Und jede Lade enthält einen Text, den wir gemeinsam geschrieben haben, mit der Luke und Dürren und ich, und ein Original von mir. Und ja, und dann gab es verschiedene Sichtungen dieses Buches, hauptsächlich im Museums-Galerie-Kreis. Es gibt auch sozusagen, sie sind jetzt also von Amerika bis Europa verstreut, in solchen Institutionen ist das Buch gelandet. Und ja, und das ist, Matthes und Seitz hat dann damals dieses Buch herausgegeben mit unseren Tagebuchaufzeichnungen. Und wenn Sie die Tagebuchaufzeichnungen lesen und den Text, den ich Ihnen vorlese, ist es fast ident, nicht ganz, aber ziemlich. Und wenn es euch nicht langweilt, würde ich noch ein Organ vorlesen. Ist das okay? Ja. Gut. Ja. Ja, alle kennen, ja. Das ist eine Geschichte. Wir haben uns damit beschäftigt, wie die ersten Funksignale über den Atlantik gemorst wurden. Marconi. Ich muss dazu ein Instrument bauen. Ja, es funktioniert. Die Geisterorchidee. Wir sind jetzt in Boldu in Irland. Sie kennen vielleicht noch, es gibt Fotos davon, wo sind riesige Masten aufgestellt, Funkmasten. Und Marconi hat es dann geschafft, dass ein Impuls von New York nach Irland kommt. Die Geisterorchidee, die Ohren. Als wir auf der höchsten Klippe vom Poldhu stehen und erblicken, wie der vom Atlantik herein rasende Sturm weiße Gischt auf die Wogenkämme peitscht, erfüllt uns ein unüberwältigender Schrecken. Zwischen diesem Punkt und New York schwimmt nichts als groteske Tonnagen von ungekochten Schellfisch. Nirgendwo sonst ist die Natur in solchem Überfluss fühlbar und wir haben beschlossen, uns ihr für die nächsten 3 Tage auszusetzen. Ein Jahrhundert früher hat Guglielmo Marconi an diesem Ort einen Kreis von Masten aufgestellt, mit denen er die ersten Funksignale über die Horizontkrümmung senden wollte. Auch wir sind hier, um zu kommunizieren, allerdings nicht mit den Lebenden, sondern mit den Toten.
Sestrinatus, you can see it in my radio.
Den Glauben, dass der Funke einen Kanal zur Kommunikation mit den Toten darstellt, teilen wir mit beiden, Marconi und Thomas Edison. Tatsächlich war Edison der Erste, der vorhersagte, dass die Geister oder am Leben Behinderte, wie er sie nannte, zuhören und zurückhören und mittels der neuen Technologie antworten würden. Sir William Crookes, Präsident der Royal Society und Erfinder der Kathodenstrahlröhre, und Sir Oliver Lodge, der Vater des Funks, glaubten ebenfalls, dass die andere Seite eine Wellenlänge sei, in welche wir übergehen, wenn wir sterben.
I, Granitus, has a deus, and find to see when he climbs.
In den späten 50er Jahren machten der schwedische Spiritist Friedrich Jürgensson die ersten EVP-Aufnahmen, als er Stimmen auf einem Band fand, auf dem er den Gesang eines Vogels aufgenommen hatte. Diese Stimmen beantworteten seine Fragen und riefen ihn beim Namen. Ungefähr zur selben Zeit begann Konstantin Rodwy, solche Fälle zu archivieren und leistete einen Forschungsbeitrag, in dem er die Kommunikation nach seinem Tod fortsetzte.
Only Sonja will make it carefully with nerve gas.
Gut, super, nur zu, wunderbar. Raymond Cass wurde neugierig auf das Phänomen, als er allein in einem Zimmer bei der Lektüre von Roslers Geschichte des Ektoplasmas seinen Namen aus einem Radioapparat vernahm, der zu dieser Zeitpunkt abgeschaltet war. Das Zimmer erwies sich als großes Fenster für lebhafte magnetische Strömung, auf der Polyglotte Stimmen besonders leicht übermittelt zu werden scheinen.
Here is a stout guttural entity that machines burn with force.
3 Tage und 3 Nächte hocken wir. Ja, super. Applaus. Drei Tage und drei Nächte hocken wir in einem Ziegelschuppen, der von Marconis Assistenten John Ambrose Fleming benutzt wurde, ohne jede andere Wärme als die eines Feuerchens aus Treibholz und jene der Körper unserer Reisegefährten. Wir haben Vorräte an Substanzen mitgebracht, die uns während der langen Stunden des Lauschens wach halten. Wir vertrauen darauf, dass unsere Räuchermischungen in Kombination mit dem günstigen Ort genügen, um uns den Stimmen der Toten öffnen zu können.
So strange,
am Ende dieser 3 Tage kommen wir aus dem Schuppen, schwach vor Erschöpfung und halluzinierend aufgrund Schlafmangels. Was unsere Aufnahme betrifft, so sind unsere Bänder voll vom pausenlosen Geheule des Windes und dem Kreischen der Myriadendrähte, die wie verrückte Äolsharfen singen. Von den Stimmen der Toten ist allerdings nichts und nicht die geringste Spur auf ihnen zu finden.
Fucking on us and I will make your feet!
Thank you. Wenn man das jetzt ganz naiv betrachtet, dann ist es so, wie dass ich mich hinsetze und was maul. Allerdings reicht die Malerei nicht. Und es reicht dann manchmal auch die Musik nicht und nicht die Poesie und auch nicht das Kochbuch und auch nicht das Theater etc. Das Rumreisen ist sehr wichtig, weil ich mache das nicht aus Unruhe, ich mache das als Reise und nicht als Tourist, sondern ich mache das so, dass ich, wenn ich als Müßiggänger, wenn ich da zur Tür rausgehe, dann dauert es vielleicht 3 Tage, bis ich in Innsbruck bin. Es kann aber auch sein, dass ich innerhalb von 5 Minuten abhaue von da. Und ich bewege mich so lange, bis ich sozusagen, wie ich gesagt habe, sich das irgendwie materialisiert. Und das bringe ich dann sozusagen in Ausstellungen, Theater. Ich baue auch Theater, also mir hat das anatomische Theater zum Beispiel in Padua sehr interessiert und ich habe dann dieses als Vorbild genommen und habe vor ungefähr 15 Jahren für das Kunsthaus Bregenz für eine Ausstellung dieses Theater nachgebaut für 150 Personen und darin wurde dann einfach 6 Tage und 6 Nächte durchgesoffen und durchgefressen. Es gibt Personen hier, die das auch erlebt haben.
Ja, genau.
So, das wollte ich auch noch sagen. Dieser Club, dieser Hellfire Touring Club, mittlerweile heißt der Hellfire Touring ein kleiner Club, existiert, nicht als eingetragener Verein. Und es ist so, dass wir 3, Lucan, Gray und ich, Personen einladen, die gar nichts davon wissen, dass sie Mitglieder sind. Auch laden wir sie auch wieder so aus. Aber es gibt einmal im Jahr eine Einladung, die ist ganz schlicht gehalten und da steht drauf, Herr, Frau sowieso soll am 13. November in der Kasper sowieso am Tukal erscheinen. Und ich schwöre es Ihnen, das ist jetzt 20 Jahre lang geht es so dahin, die Meetings sind immer voll.
Und es kommen auch Leute, die ich nicht kenne. Wir brauchen auch Leute einzuladen, die ich persönlich nicht kenne. Oder man trifft sich in Valpolicella, weil ich erfahren habe, dass dort noch ein Brieftaubenturm ist, der mit einem Brieftaubenturm in Schottland korrespondiert. Das ist natürlich schon interessant. Und das kann man aber nicht einfach hingehen und anschauen und sagen, aha, das hat man in 5 Minuten gesehen, sondern das muss man 3 Tage zelebrieren. Und dann bringe ich das alles ein. Den Alkohol und das Essen und das den Müßiggang und die schönen Grand Hotels und so weiter und so fort. Vielen Dank. Jetzt höre ich auf.